Der Tag, der mein Leben veränderte. Es ist der 21. Mai 1988. Eine Familie geht in ein Reisebüro und bucht ihren wohlverdienten Jahresurlaub an Spaniens Sonnenküste. Ein Vorgang, der sich täglich in vielen deutschen Städten unzählige Male abspielt. Zur selben Zeit hantiere ich mit Töpfen und Pfannen in einer kleinen Restaurantküche in der Feriensiedlung Torrox Costa, wie tausend andere Wirte in spanischen Urlaubsorten auch. Den Kopf voller Ideen für den nächsten Einkauf und den kommenden Speisezettel. In den Ohren die übliche Mischung aus Küchengeräuschen, Bestellkommandos und dem unbeschwerten Palaver von Gästen. Der übliche Ablauf eben. Niemand. Weder die kleine Urlauberfamilie aus Deutschland noch ich konnte ahnen, dass sich unsere Wege bald kreuzen werden, dass etwas Unfassbares geschehen und dass sich das Leben aller Beteiligten auf unvorstellbare Weise verändern wird. 3 Jahre zuvor, im April 1985, war ich mit meiner Frau und Sohn Ralf nach Spanien ausgewandert. Wir hatten zunächst das Lokal Mediterraneo eröffnet, das sich in kurzer Zeit so prächtig entwickelte, dass wir im Jahr darauf, 100 Meter entfernt, bald ein weiteres Restaurant betrieben. Mein Schwager führte das Mediterraneo weiter und wir brachten Los Faroles auf Touren. Die Bedingungen waren günstig. Torrox Costa ist eine kleine, typisch deutsche Urbanisation an der Costa del Sol. Kleine, hübsche Bungalows mit herrlichen Gärten. Ein feiner Lavastrand und ein fantastischer Panoramablick auf die Sierra de Gádor. Wie geschaffen für Urlaubsträume. Man will doch nur genießen. Ausgedehnte Strandwanderungen machen, maritimen Vergnügen beim Wasserski, Surfen, Schwimmen und Segeln nachgehen. Und ausgiebig vom reichhaltigen gastronomischen Angebot der Region kosten. Alles wäre so toll, auch für unsere kleine deutsche Familie, verdunkelten nicht Schatten des Alltags die Urlaubsfreude. Auch wenn die Sonne noch so prächtig scheint, so reisen die Sorgen doch mit, wenn das eigene Kind krank ist und bei jeder Bewegung von Schmerzen geplagt wird. Petra, eine 17-jährige, hübsche junge Frau, betrat an ihrem zweiten Urlaubstag mit ihren Eltern mein Lokal zum Abendessen. Als Wirt beobachtet man ja alle, die das Lokal betreten, um sich besser auf die Gäste einstellen zu können. Gerade wenn man noch nicht lange im Gastland lebt und der Betrieb noch im Aufbau ist, muss man sich auf jeden einstellen und ihm möglichst die Wünsche von den Augen ablesen. Jeder soll in seinem Urlaub glücklich und zufrieden sein, sich entspannen und wohlfühlen und im nächsten Jahr wiederkommen. Nichts ist in der Gastronomie so wertvoll wie eine Stammkundschaft und die gilt es, sich zu erarbeiten. Das bedeutet, dass der Koch nach getaner Arbeit den Herd verlässt und sich als Wirt um seine Gäste kümmert. Zumindest galt das für mich, denn ich konnte mir in jener Zeit nicht erlauben, einen Koch einzustellen. Nach der anstrengenden Küchenarbeit kam der nicht minder anstrengende, aber schönere Teil meiner Tätigkeit, sich nach dem Wohlbefinden der Gäste zu erkundigen und Gespräche über Gott und die Welt zu führen, also über die großen Erlebnisse und kleinen Begebenheiten des Urlaubs zu plaudern. Ähnlich wie ein guter Friseur, der nach dem Befinden fragt und zum Dorfklatsch bereit ist, drehte ich meine Runde durchs Lokal. Nach mehreren freundlichen Guten Abend und Wie geht's, stand ich vor Petra und ihren Eltern. Locker und routiniert brachte ich die Unterhaltung auf die üblichen Themen Wetter, Urlaub, Spaß und gutes Essen. Doch seltsamerweise kam ich als Alleinunterhalter vom Dienst nicht wie gewohnt an. Man bemühte sich zwar freundlich und aufgeschlossen zu sein, aber da war eine Art Blockade, eine gefühlsmäßige Mauer. Ich spürte, dass diese Familie nicht zu den unbeschwerten Urlaubern gehörte. Irgendetwas bedrückte sie. Ich ließ das sonst übliche Plaudern sein und lauschte einfach in mich hinein. Plötzlich spürte ich Empfindungen, die mich irritierten. Von meiner linken Seite, an der Petra saß, gingen Schwingungen aus, die ich bisher nicht kannte. Petras Eltern bemerkten sofort meine Veränderung von der albernen Frohnatur zum nachdenklichen, ja verstörten Mann. Erst zögernd, dann offen erzählten sie mir von dem Leid, das Petras Leben zur Qual machte. Tief bewegt hörte ich zu. Petra hatte als 12-Jährige einen Unfall. Sie war vom Pferd gestürzt, auf dem Rücken aufgeschlagen und zudem von einem Huf am rechten Knie getroffen worden. Seitdem litt sie ständig unter brennenden Schmerzen, besonders an Beinen und Armen, konnte sich nur unter Mühen bewegen und empfand selbst bei der geringsten Berührung entsetzliche Qualen. Ich wurde von einem starken Gefühl des Mitleids erfasst. Ich wollte sie irgendwie trösten, und es geschah mit mir etwas kaum Beschreibbares. Meine linke Hand wurde von einer sanften, unwiderstehlichen, positiven Kraft über Petras Arm geführt. Ich spürte eine Wärme in mir aufsteigen, die innerhalb von Sekunden meinen gesamten Körper erfüllte. Meine Hände begannen zu kribbeln. Zugleich empfand ich ein so starkes Gefühl der Nächstenliebe wie nie zuvor in meinem Leben. Die Eltern schauten uns verwundert und abwartend zu. Nach etwa 5 Minuten erlebten wir das, was sowohl ihr als auch mein Leben auf den Kopf stellte. Petras Körper entspannte sich. Mit tiefer, innerer Ruhe schaute sie uns an und schenkte uns ein dankbares Lächeln. Man kann sich kaum vorstellen, was in diesem Moment in den Eltern vorging. Ein dankbares Lächeln, ein liebevolles Lächeln. 5 Jahre lang hatten sie auf diesen Moment gehofft und gewartet. 5 lange Jahre. Jahre voller Hoffnung auf Hilfe, voller schwindender Hoffnung auf ein klein wenig Linderung. Stattdessen nur schreckliche Enttäuschungen und die immer wiederkehrende Aussage der Ärzte, man könne für Petra nichts mehr tun. Und nun dieses Lächeln. Sollte in wenigen Augenblicken geschehen sein, was sie selbst kaum noch zu hoffen wagten? Worauf Eltern und Tochter seit Jahren vergeblich gewartet hatten? Ungeduldig und voll nervöser Anspannung schauten die Eltern ihre Tochter an. Sie warteten auf ein Wort der Erklärung, auf eine Antwort auf die Frage, die in ihren Gesichtern zu lesen war. Was ist geschehen? Petra machte die Augen auf und sagte mit noch etwas verklärtem, aber entspanntem Gesichtsausdruck: Er hat mir die Schmerzen genommen. Sie sind einfach fort. Ich spüre sie nicht mehr. Vor lauter Freude lagen Tochter und Eltern einander in den Armen. Nach all den Jahren konnte das eigentlich ja gar nicht sein, doch darüber dachte niemand nach. Fragen nach dem Warum, weshalb, wodurch und womit stellte an diesem Abend niemand. Da war nur die alles beherrschende Freude. Ab und zu wurde ungläubig nachgefragt, geht's dir immer noch gut? Und Petra antwortete lächelnd, ja. Auch ich war von dieser Euphorie angesteckt. Ich freute mich einfach mit dieser Familie. Mir wurde überhaupt nicht bewusst, was da geschehen war. Und schon gar nicht, dass ich es gewesen war, der das Positive bewirkt hatte. Es war nicht der Moment, darüber nachzudenken. Wir feierten einfach in die Nacht hinein. Am nächsten Morgen, wir saßen beim Frühstück, klingelte es. An der Haustür stand Petras Mutter und bat mich, mitzukommen. Ihre Tochter habe wieder diese Schmerzen. Und ich möge doch wiederholen, was ich am Vortag Gutes getan hatte. Ich sagte zu ihr, ihr habt es doch gesehen, versucht ihr es doch einfach mal. Sie entgegnete, das haben wir schon getan, aber es hat nichts gebracht. Petra habe inständig gebeten, dass ich zu ihr komme. Was war denn nun los? Was wollte man von mir? Glaubten die etwa, ich sei der Garant für das Wohlergehen ihrer Tochter? Ich war selbst noch nicht dazu gekommen, mir Gedanken über den vergangenen Abend zu machen. Ich hatte noch gar keine Zeit, über das, was passiert war, schockiert oder erstaunt, bestürzt oder verängstigt zu sein. Also ging ich mit, allerdings mit gemischten Gefühlen, tat, wie mir geheißen wurde, und hoffte, dass ich danach nicht mehr behelligt werden würde. Petra lag auf ihrem Bett, und ich stellte mich neben sie. Niemand sprach ein Wort. Wieder spürte ich, wie meine Hand über ihren Arm gezogen wurde. Ich hatte die gleichen Empfindungen wie am Vorabend. Und wieder war da ein unendlich liebevolles Gefühl. Ein Gefühl für den Nächsten. Intensiver als das übliche Mitleid, wenn man etwa sagt, das tue einem aber leid. Das richtige Mitleid hatte ich bis dahin nicht gekannt. Es war ein sehr tiefgreifendes Gefühl, das ich zum ersten Mal bei Petra verspürte und das im Laufe der Jahre meinen Mitmenschen gegenüber immer intensiver wurde. Nach 5 Minuten war Petra wieder schmerzfrei. Sie, ihre Eltern und ich staunten. Petras Eltern sahen einen Hoffnungsschimmer. Sollte ihre Tochter in diesem Urlaub gesund werden können? Sie ließen mir keine Ruhe. Dann, am 4. Tag, war es soweit. Petra war von ihrem Leiden befreit. Und das ist sie bis heute. Was war passiert? Diese Frage beherrschte mich die nächsten Tage, Wochen und Monate. Ich konnte nicht begreifen, was mit Petra und was mit mir geschehen war. Ich hatte nie zuvor von etwas Ähnlichem gehört, war nie mit so etwas konfrontiert worden. Und nun soll ich auf einmal selbst helfen können? Ich fühlte mich völlig verunsichert. Durch mein Einwirken soll ein Mensch gesund geworden sein? Meine Hände sollen heilen können? Das kann doch gar nicht sein. Und dennoch habe ich es selbst erlebt. Bin ich nicht mehr richtig im Kopf oder war alles nur Einbildung und Petra eine Simulantin? Ich, der Bodenständige, war mir selber zum Problem geworden. Bisher bewegte sich mein Leben in den üblichen Bahnen und ich glaubte, alles im Griff zu haben. Und nun das. Fragen über Fragen stürmten auf mich ein. Ich war allein mit ihnen und sollte erst viel später manche Antworten erhalten. Stattdessen brachte dieses Wunder von Torox Costa viel Leid über mich und meine Familie. Petras Eltern sprudelten über vor Glück und teilten es allen mit, die sie am Strand oder sonst wo trafen. Stellt euch mal vor, was für ein Wunder passiert ist. Für sie war es ein Wunder. Und ich sah es auch so. Übrigens glaube ich heute noch an Wunder. Schon deshalb, weil ich sie seit damals ständig erlebt habe und immer wieder erlebe. Manche, die von dem Ereignis erfuhren, waren selber krank. Und so dauerte es nicht lange, bis ein unvorstellbarer Zustrom von Hilfesuchenden einsetzte. Aus allen möglichen Feriensiedlungen an der Costa del Sol kamen sie und baten um Hilfe. Morgens um 9 standen sie an der Küchentür meines Restaurants und baten um Einlass. Es kamen immer mehr. Was sollte ich tun? Ich hatte ja Verpflichtungen gegenüber meiner Familie und meinem Geschäft. Andererseits waren da diese armen Menschen, die voller Hoffnung zu mir kamen. Die konnte ich einfach nicht abweisen. Also bat ich zunächst um etwas Geduld und vertröstete die, für die ich morgens keine Zeit mehr hatte, und das waren manchmal 10 und mehr Leute, auf den Nachmittag. Von 15 bis 18 Uhr war normalerweise meine Erholungszeit. Da ging ich spazieren oder legte mich ein bisschen hin, bevor das Abendgeschäft begann. Diese Ruhezeit opferte ich für die Hilfesuchenden. Ich konnte gar nicht anders. Ich konnte nicht Nein sagen. Wenn ich die armen Teufel sah, die um Hilfe baten, konnte ich sie nicht abweisen. Was hatte ich auf einmal für einen Tagesablauf? Frühmorgens Hilfesuchende, dann der Einkauf und die Vorbereitungen für die Mittagessen. Ab 15 Uhr wieder kranke Menschen. Drei Stunden später wieder in die Küche und dann, als wäre nichts gewesen, im Lokal lockere Gespräche über Wind und Wetter führen. Es mag ja verständlich sein, dass jeder Betroffene seine Chance sucht, aber allmählich wurden die Hilfesuchenden immer besitzergreifender. Da ich nachmittags immer ausgebucht war, bedrängte man mich, doch auch früh morgens länger zur Verfügung zu stehen. Und da ich, wie gesagt, nicht ablehnen konnte, gab ich nach. Doch um welchen Preis? In dem Bestreben, so viel wie möglich Gutes zu tun, vergaß ich mich selbst. Noch schlimmer, ich erkannte nicht, wie sehr meine Familie unter diesen neuen Umständen litt. Ich nahm es einfach nicht wahr. Mein Sohn, den ich zum Koch ausgebildet und der seit einiger Zeit im Lokal mitgeholfen hatte, stand schließlich an meiner Stelle in der Küche, während ich mich die meiste Zeit um die Kranken kümmerte. Ralf ersetzte mich, so gut er konnte. Und gleichzeitig ging er auf innere Distanz zu mir. Er zog sich zurück angesichts der unerklärlichen Vorkommnisse und der Turbulenzen, die er als damals 17-Jähriger erleben musste. Ich erkannte nicht, wie sehr meine Familie unter den neuen Umständen zu leiden hatte. Vor allem Ralf. Deshalb möchte ich ihn an dieser Stelle um Verzeihung bitten für all das Leid und die Ärgernisse, die ich ihm damals unbewusst bereitet habe. Für meine Familie war mein Verhalten weder verständlich noch erklärbar. Was war aus dem treusorgenden Ehemann und Vater geworden? Was war mit dem Optimisten, wie sie ihn 20 Jahre lang erlebt hatten, plötzlich los? Wie fleißig und ideenreich hatte er sich bisher um das gemeinsame Wohlergehen gekümmert. Und nun? Nicht mehr normal. Ein Schatten seiner selbst. Bedauernswert. Fernab jeder Realität. Heute sind mir die Reaktionen klar. Damals fühlte ich mich nur von allen allein gelassen. Was ich davon hatte, ein liebes Dankeschön, Herr Drewermann. Denn alle kamen ja auf Empfehlung von Leuten, die mich zuvor aufgesucht hatten. Geh doch auch mal dahin, der hilft dir. Kosten, der nimmt doch nichts dafür. Der macht das gerne. So oder ähnlich wurde ich angepriesen. Es kamen immer mehr. Und je mehr sagten, sie seien gesund geworden, desto größer wurde meine Unsicherheit. Was ist eigentlich los? Spinnen die oder spinne ich? Das kann doch alles gar nicht wahr sein. Was nicht greifbar, nicht fassbar, nicht erklärbar ist, das gibt's doch nicht. So haben wir es ja gelernt. Daran hatte auch ich mich bisher gehalten. Doch nun bekam ich Angst. Immer öfter kam es zu Streitereien in der Familie. Ich fand kein Verständnis, war nicht in der Lage, mich mitzuteilen. Ich hatte Angst, um etwas Verständnis zu bitten, schon gar nicht bei den Hilfesuchenden. Ich war ja immer noch auf der Suche nach einer Antwort, nach Erklärung all dessen, was mit mir und durch mich geschah. Ich konnte unmöglich denen, die Hilfe suchten, sagen, dass ich selber Hilfe bräuchte, dass ich selbst nicht mehr klarkam. Wie, einer, der solche Dinge vollbringt, hat selber Probleme? Das schützt er doch nur vor, weil er in Wirklichkeit nicht helfen will. Auch mit solchen Ansichten wurde ich konfrontiert. Mit den Energien oder Kräften oder wie auch immer man das nennen will, kamen die Fragen. Was geschieht hier wirklich? Und vor allem, warum gerade ich? Weil ich keine Antworten parat hatte, wurden die Ängste immer größer. Die Angst, dass das eigene Geschäft kaputt geht, die Angst, die Familie zu verlieren und allein dazustehen, mit niemandem darüber reden zu können, nirgends Verständnis zu finden. Gleichzeitig der Druck, die Hilfe nicht verweigern zu können, nicht wissen, was die Zukunft bringt. Ja, nicht einmal eine Vorstellung von dem zu haben, wie man diesen und den nächsten Tag auf die Reihe bekommt. Ich spürte, dass mir die Fälle fortschwammen und dass ich immer weiter abstürzte. Ich erlebte starke Depressionen und schließlich kam die Angst vor der Angst. Ich wusste gar nicht mehr, wovor ich Angst hatte. Ich hatte nur noch Angst, furchtbare Angst. Eine Angst, die meine Persönlichkeit auffraß. Das zu erleben, wünsche ich selbst meinem ärgsten Feind nicht. Nach Monaten voller Tiefen bekam ich erste Antworten auf manche meiner vielen Fragen. Eines Tages stand Hans Herdeis, ein neuer Gast, bei mir an der Theke. Und wie das so ist, in den 3 Wochen, die er auf Urlaub in Torrox Costa war, näherten wir uns an, lernten uns etwas kennen und kamen ins Plaudern. Er erzählte, dass er sich als Heilpraktiker viel mit alternativen Dingen beschäftigt hatte und deutete an, dass ihm Erfahrungen außerhalb des Alltäglichen nicht fremd seien. Ich traute mich, von dem zu erzählen, was mich Tag und Nacht beschäftigte und womit ich nicht fertig wurde. Hans nahm mir die Angst vor den unbekannten Heilkräften. Nun bleib mal ganz ruhig. So etwas gibt es wirklich. Ich wusste anfangs überhaupt nicht, wovon er redete. Ich und Heilkräfte? Mir wäre es immer noch lieber gewesen, es hätte sich um Zufälle gehandelt, die bald nicht mehr auftreten würden, so dass ich wieder meine Ruhe gehabt und mein bisheriges Leben hätte führen können. Hans holte mich für 2 Wochen zu sich nach Regensburg, in eine Art Erholungsheim. Heilpraktiker dürfen ja keine Klinik betreiben. Und während dieser Zeit führte er mich behutsam an die Sache heran. Er nahm sich dankenswerterweise viel Zeit für mich und meine Probleme. Er brachte mir bei, mich so zu akzeptieren, wie ich nun einmal war. Das heißt, er führte mich auch dazu, die Heilkräfte für das zu nehmen, was sie nun einmal sind. Heilende Kräfte. Und keine Zufälle oder gar eingebildete Phänomene. Meine Probleme aber waren geblieben. Ich hatte mich zwar entschlossen zu helfen, verlor aber gleichzeitig alles, was mir lieb war und was ich geschaffen hatte. Ich war nicht mehr ich selbst. Auch sogenannte Freunde zeigten nun ihr wahres Gesicht. Viele wollten mit mir, der in ihren Augen nur noch ein Spinner war, nichts mehr zu tun haben. Unzählige nette und lustige Stunden hatte man miteinander verbracht, gelacht, getanzt und getrunken, und nun kannten sie mich anscheinend gar nicht mehr. Die Trennung von meiner Familie war nicht mehr aufzuhalten. Zu unterschiedlich war unsere Lebensauffassung geworden. Viele Tränen und viel Leid bürdeten wir uns auf, um bei anderen Leid zu lindern und Tränen zu trocknen. Ich fragte mich oft, musste das sein? Warum haben wir uns so entschieden? Warum nur? Warum? Die Familie meiner spanischen Frau blieb nicht untätig. Man machte mir unmissverständlich klar, dass ich im Grunde überhaupt nichts zu sagen hätte, liefen doch alle mit dem Geschäft verbundenen Lizenzen auf den Namen meiner Frau. Denn zur damaligen Zeit war es für einen Ausländer praktisch unmöglich, in Spanien eine Konzession zu bekommen. Die heutigen Regelungen für EU-Bürger gab es damals nicht einmal auf dem Papier. Also hatte ich mich zu trollen. Von allen Seiten wurde ich verteufelt. Es kam der Punkt, wo ich mich für das Gute, was ich weiterhin bewirkte, schämte. Ich traf Stammgäste, denen ich einst als Wirt so manchen Schluck spendiert hatte und mit denen ich mich vorher duzte. Plötzlich verleugneten sie mich. Von einem, der angeblich seine Familie im Stich gelassen hatte, wollte man nichts mehr wissen. Außerdem hatte der doch sowieso keinen Taler mehr für ein Bierchen. Es kam vor, dass mich an einer Theke einer anmachte. »Hey, du, mich hat gerade einer hinten reingetreten, das tut weh. Leg doch mal die Hand drauf.« Wenn man so etwas erlebt hat, und das dutzende Male, dann traut man sich kaum noch unter Menschen. Eines Tages war es soweit, dass ich erst schaute, ob niemand kommt, der mich kennt, ehe ich vor die Tür trat.